interessante Geschichte oder einen sehr interessanten Vortrag gehört, der mich dann noch mal dazu bewogen hat zu überlegen, was machen wir denn in der Schule in Bezug auf Selbstliebe, auf Selbstwert und was hat das alles vielleicht sogar mit Narzissmus zu tun? Jetzt weiß ich nicht, inwieweit du weißt, was man unter einem Narzissten oder einer Narzisstin versteht, was das genau bedeutet. Aber es hat eine direkte Korrelation zur Schule und die möchte ich dir heute aufzeigen und dir aber auch zeigen, wie was du tun kannst, damit dein Kind eben nicht in eine narzisstische Entwicklung hineingeht, sondern eher in die Entwicklung von ich bin, wer ich bin, sage ich mal. Ja, wo fängt oder was? Ich fange mal mit dem Thema an, was denn genau unter Narzissmus zu verstehen ist. Ich möchte da überhaupt keine Definitionen hier mit dir durchgehen, sondern einfach ganz grob gesagt geht es da um eine Persönlichkeitsstörung, die sich allerdings, finde ich, schon einigermaßen normalisiert hat, weil ich der Meinung bin oder auch die Erfahrung gemacht habe, jeder trägt narzisstische Anteile in sich, auch dein Kind schon. Und was genau bedeutet das jetzt? Es bedeutet, dass die Menschen, die Narzissmus leben oder die als solche gelten, eben eine sehr starke Selbsterhöhung haben, eine sehr starke Meinung von sich, ein ich kann keine andere Meinung neben mir dulden und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die um sie herum sind, sehr stark abwerten. Also auf der einen Seite die Selbsterhöhung, auf der anderen Seite die starke Fremdabwertung. Das heißt, alles andere, was nicht so funktioniert wie ich, beziehungsweise alles andere ist schlechter als ich, ist nicht so intelligent wie ich und so weiter. Ja, wie gesagt, da gibt es noch Zwischentöne und da kann man sich ja noch mehr reingehen, aber meine Gedanken gehen heute dahin, was hat das mit deinem Kind zu tun, was hat das mit Lernen zu tun und wie könnte sich das auswirken auf das Lernen und auf das, wie dein Kind sein Leben später gestaltet. Es beginnt alles mit der Frage, wer bin ich? Diese Frage, die ich mir im letzten Podcast, in der letzten Folge gestellt habe. Und jetzt überleg mal du selbst, wie siehst du denn dein Kind? Wer bist du? Wenn du dein Kind anschaust, wenn du dir die Frage stellst, wer Kind bist du eigentlich? Da müsste man ja schon starten mit dem Grundgedanken, wenn das Kind geboren wird, in dieser Sekunde zu fragen, wer ist dieses Wesen, was hier die Welt neu erobern soll, was hier ganz neu startet? Wer genau bist du? Was willst du sein? Was willst du hier leben? Ja, da fängt es schon an. Wir haben ja ein ganz bestimmtes Bild. Also du hattest wahrscheinlich ein bestimmtes Bild von deinem Kind. Du warst natürlich erstmal voller Freude und die Hormone haben natürlich auch verrückt gespielt am Anfang. Aber die Frage ist doch, was denkt man oder was erwartet man von seinem Kind, wo es sich hin entwickeln soll? Ja, deswegen die Behauptung meinerseits, der Narzissmus fängt schon beim Kind an. Und jeder hat narzisstische Anteile, auch dein Kind. Wieso sage ich, es fängt schon beim Kind an? Weil ich ganz stark erlebe, wie schon ganz früh in den Elternmeetings, wenn die Eltern zu mir in die Meetings kommen und da reden wollen über Schule und über das, was das Kind nicht zu leisten vermag, dann habe ich da schon diesen Zusammenhang, dann sehe ich den da schon, dass ich sage, was willst du denn eigentlich, dass dein Kind sein soll? Was erwartest du von deinem Kind? Erwartest du, dass es eine Eins schreibt in der nächsten Klassenarbeit? Nein, das erwarten die wenigsten Eltern. Die wollen eigentlich, dass es dem Kind nur gut geht. Dennoch hat man ein stark vorgeprägtes Bild. Das Kind soll die Schule schaffen. Es soll vielleicht in den Fächern gut sein. Es soll, keine Ahnung, besser Fußball spielen als das Nachbarjunge und so weiter, fängt ja eigentlich schon an, wenn das Kind noch nicht krabbelt, noch nicht spricht, ne, wie man vergleicht mit den anderen Müttern. Ne, mein Kind spricht schon, mein Kind krabbelt schon. Ich selbst habe es nicht erlebt, aber ich weiß es eben von den Erzählungen der anderen Eltern, dass man immer vergleicht. Und da fängt es doch schon an. Warum vergleiche ich mein Kind mit anderen? Wenn ich es vergleiche, dann müsste ich doch sagen, es ist besser oder schlechter als die anderen. Es kann besser sprechen, es kann schlechter sprechen. Es kann schon besser krabbeln, es krabbelt noch gar nicht, ja. Und damit hängen ja auch immer Gefühle zusammen. Also wenn es noch nicht krabbelt, oh mein Gott, hoffentlich lernt es das noch richtig. Ja, die anderen krabbeln ja alle schon. Da kommt schon dieser erste Druck, dieser erste Stress. Hoffentlich entwickelt sich mein Kind genauso, wie es die anderen auch sich entwickeln. Ja, es soll auf keinen Fall anders sein, weil es soll ja so werden, wie ich mir das vorstelle. Ja, also die Vorstellung, wie das Kind zu werden hat, sage ich mal, die beginnt ja schon da. Damit will ich dir nichts zuschreiben. Ich will dich einfach nur ein bisschen ins Überlegen bringen. Ist es denn wirklich so gewesen oder gar nicht? Ich kann ja auch ganz falsch liegen. Es geht mir darum, zu zeigen, wenn es da schon anfängt, ja, und da auch schon ganz klar ist, ob mein Kind eine ganz gesicherte Bindung zu mir aufbaut, das entsteht schon da, ganz klar. Da werde ich nochmal einen eigenen Podcast dazu machen. Aber wenn es dann in die Schule kommt, wie geht's denn da weiter? Da geht's genauso weiter mit dem Vergleichen, ja, weil Schule ist der Ort schlechthin des Vergleichs, ja. Wir leben immer noch in einer Leistungsgesellschaft. Der Kapitalismus ist sehr hoch, ja, oder wird hoch gehalten, sodass wir einfach erwarten, dass unser Kind erfolgreich ist, ja. Und wie enttäuscht sind wir denn dann, wenn das nicht so ist? Welche Ängste kommen denn dann bei den Eltern hervor, die ich dann im Meeting wieder mit den Eltern dann bespreche? Was sind das für Ängste? Sind es wirklich Ängste, dass dein Kind später mal unter der Brücke landet, wenn es jetzt das nicht schafft? Oder also sind es echte Existenzängste für dein Kind? Also die ja auch nur vorweggenommen sind und nicht real. Oder sind es denn wirklich Ängste, dass dein Kind eben nicht erfolgreich ist und vielleicht nicht viel Geld verdient später mal, sich kein tolles Leben auch finanziell leisten kann und erhalten kann. Und da fängt es schon an, dass man diese Ängste entwickelt und immer im Vergleich lebt. Ja? So, und dann in den ersten 2 Jahren ist es ja in der Schule so, dass das ja untereinander, von den Kindern untereinander schon so gehandhabt wird. Jungs sowieso, die vergleichen sich ja permanent. Ja, die vergleichen sich ja auch, bin ich stärker oder nicht, was ja auch sein muss. Die müssen sich ja auch an dem anderen reiben. Ne? Aber es geht auch immer darum, wer kann besser rechnen, wer kann besser lesen, wer kann besser schreiben und so weiter. Und es wird auch von den Lehrkräften ja so ein Stück weit, ja, ich würde mal sagen, von den meisten wird es auch mitgetragen, dieses Leistungsdenken. Ja, ich höre immer wieder von Eltern bei uns im Meeting, die dann erzählen, ja, die Lehrkraft ist ausgerichtet oder die Lehrerin auf die starken Kinder in der Klasse, weil die Schule halt sehr viele Gymnasialkinder hervorbringt. Ja, da orientiert man sich daran und alle Kinder, die dann dem nicht entsprechen, die fallen durch das Raster. Ich sage ja zu meinen Eltern, ich habe immer den bösen Spruch, dass ich sage, wir haben gar kein Problem, außer die Schule. Das ist unser größtes Problem. Und das ist auch so. Und wenn ich die Schule jetzt unter diesem Gesichtspunkt einfach mal betrachte, dann muss ich sagen, da fängt doch der Narzissmus an schon zu keimen. In der Wurzel nämlich, da kommt doch die Idee beim Kind, ich bin besser oder ich bin schlechter als die anderen. Ja? Und das nagt schon, da fängt es schon an, schon vorher natürlich in der im Beziehungsaufbau mit den Eltern und so weiter. Ne, ich muss meinen Eltern entsprechen, ich muss werden, wie die sein, wie die sich mich vorstellen. Ja, das habe ich dir letztes Mal auch schon bei mir erzählt, dass meine Eltern eine ganz bestimmte Vorstellung hatten von mir, dass ich mal Musik studiere, ich bin der Künstler in der Familie und ich soll mal erfolgreich werden und was weiß ich. Und dieses Reihendenken und die Enttäuschung, die dann darauf folgte, als das nicht so war, als es sich nicht so entwickelt hat, die ist ja voll bei mir gelandet. Natürlich, die Eltern waren enttäuscht, die müssen das mit sich auch ausmachen. Aber letztendlich habe ich die Schuld, sage ich mal in Anführungszeichen, dann davongetragen, nicht den Erwartungen meiner Eltern zu entsprechen. Jetzt im Nachgang als Erwachsener weiß ich, dass das ja überhaupt auch nicht wichtig ist, sondern dass es gerade wichtig ist, sich selbst zu entwickeln und zu schauen, wo bin ich, wer bin ich, was will ich werden. Aber in der Zeit kann das Kind ja oder in dem Alter kann das Kind es ja noch gar nicht erfassen. Sondern es übernimmt die Denkweise des anderen, nämlich zu sagen, oh, wenn ich nicht so bin, wie der andere mich haben will, ne, was muss ich denn tun, damit die Mama wieder froh ist. Was muss ich denn tun, damit die Mama wieder mich liebt? Na, auch wenn du jetzt ganz sicher behaupten wirst, nee, ich liebe mein Kind auf hundertprozentig. Ja, und das weiß mein Kind auch. Nein, Wissen ist was anderes wie Spüren und Fühlen. Wir leben nicht nur auf der Wissensebene. Im Gegenteil, wir leben eigentlich hauptsächlich auf der emotionalen und auf der Gedankenebene. Ja, da gibt es ja diese Geschichte mit Unterbewusstsein und Tagesbewusstsein. Also wie viel ist denn bewusst gesteuert und gedacht und wie viel ist unbewusst gesteuert und gedacht, das ist sehr viel mehr, das sind nämlich 98%. Aber zurück zum Vergleich, ne? Wie gesagt, du siehst, woher ich komme, der Vergleich beginnt schon ganz früh und der Vergleich hat immer eine Bewertung dabei, ne? Also, wenn ich vergleiche und wertlos bleibe, ist es ja okay. Das heißt, ich sage, aha, das Kind krabbelt schon, schön, freue ich mich für das Kind, mein Kind krabbelt noch nicht, aber es hat kein Gefühl für dich und keine Gedanken, oh mein Gott, ja, dann ist es ja auch okay. Ich kann ja beobachten, ja, ich kann wahrnehmen. Aber schwierig wird es dann, wenn ich im Vergleich eine Bewertung reinlege und dann sage, oh, mein Kind kann aber das noch nicht. Was passiert denn dann? Und ist es dann vielleicht weniger schnell, weniger intelligent und so weiter, ja? So, das Kind kommt also von daher. Du gibst es vielleicht auch schon recht früh in eine sonstige Aufbewahrungsanstalt, sagen wir mal Tagesstätte oder Kindergarten oder was auch ich, was auch immer. Und was passiert da? Du gibst quasi hier auch ein Kind in Beziehung zu anderen. Die Kinder müssen ja dann auch Beziehungen zu den Erwachsenen aufbauen, damit sie sich wohlfühlen. Sie wollen ja auch gesehen werden, sie wollen anerkannt werden und sie gehen in Beziehung mit diesen Menschen, ne? Und dieser Mensch beeinflusst dein Kind ganz genauso, eventuell sogar viel stärker, als du das möchtest und in eine andere Richtung, nämlich eben in diese Richtung, die der ganzen Gesellschaft bei uns, ja, Inhalt der ganzen Gesellschaft ist, sage ich mal, oder die ganze Gesellschaft sich daran orientiert, nämlich an diesem Vergleich und an dieser Bewertung. Ja, so, also da ist das Ganze schon weiterentwickelt. Jetzt kommt das Kind in die Schule, jetzt geht es genau so weiter, sogar noch verstärkt. Es werden dann sogar Noten eingesetzt, die ja dann auch sagen, du bist besser, du hast eine bessere Note als dein Nachbar oder das andere Kind in der Klasse, ne? Und wie oft erlebe ich, dass die Eltern zu mir in der Beratung auch sagen oder im Elternmeeting, oh, mein Kind hat schon gesagt, es ist dumm. Oder die anderen sind viel schlauer als ich oder ich kann das nicht, ne? Und was muss dein Kind denn denken, wenn es eine schlechte Note hat? Ich sage jetzt mal, eine 5 zum Beispiel ist ja schon mangelhaft. Das ist was die Kinder natürlich untereinander, die hat eine 5 geschrieben und so weiter, ne? Ich habe eine 2, ne? So geht's ja los. Was muss dein Kind dann denken? Dein Kind denkt, ich bin dumm, ich bin anders wie die anderen, ich kann das nicht, ich werde das niemals schaffen. Und das sind komplett schlechte, sag ich mal, Glaubenssätze fürs Leben, die wollen wir am Kind nicht haben, die willst du bei deinem Kind ganz sicher gar nicht haben. Die Frage ist, wie kannst du das verhindern? Ja, weil das Kind ist ja vor allem in der Obhut und in der Beziehung mit anderen Menschen, die das vielleicht nähren, diesen Gedanken, ja. Jetzt kannst du zu Hause gegensteuern und sagen, nein, du bist immer geliebt, egal welche Note du nach Hause bringst, ne, wir werden immer dich immer lieben, das macht gar nichts, sagen meine Eltern auch im Meeting, das macht gar nichts aus, du kannst, wenn du eine schlechte Note hast, das ist nicht schlimm. Ja, was wir dabei gar nicht bedenken, ist, dass das Kind eigene Meinung dazu hat, eigenes Gefühl dazu hat. Für dich ist es vielleicht wirklich nicht schlimm, wobei das ist wieder die Frage, ob du da auch wirklich ganz ehrlich bist zum Kind, ja, oder ob du nur überdeckst deine Enttäuschung und versuchst dem Kind Mut zu machen. Gut gemeint, ja, aber der Schuss geht meistens nach hinten los, weil das Kind erstens fühlt es deine Gefühle 100%, fühlt es deine Enttäuschung, deine Gedanken vielleicht auch, deinen Stress, der damit verbunden ist. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Mein Kind hat eine 5. Was können wir denn machen, damit es eine bessere Note gibt beim nächsten Mal? Ne, beruhigst dich vielleicht selber, indem du das Kind beruhigst. Ja, das ist alles nicht so schlimm. Das nächste Mal wird's besser und so weiter. Wie gesagt, was du dabei vergisst, ist, dass dein Kind 100% auf der emotionalen Ebene alles von dir spürt, auch wenn es das nicht benennen kann, diese Emotionen, auch wenn es die nicht einordnen kann, es spürt sie. Und es entwickelt diesen Gedanken, also wenn es alle können, nur ich nicht, bei mir muss ja irgendwas falsch laufen. Es muss ja irgendwas nicht stimmen. Ich habe dazu eine ganz schöne Geschichte, die mir einfällt, von einem Autor, fällt mir aber der Name jetzt gerade nicht ein. Der hatte eine Geschichte geschrieben über einen, der war wahrscheinlich Psychologe oder so irgendwas, und er hatte eine Kundin mit einem Kind. Die Mama kam, weil das Kind in der Schule als lernbehindert quasi deklariert worden ist, und die Mutter dann das Kind untersuchen lassen sollte. Und er saß mit dem Kind und der Mutter im Raum und hat dann zur Mama gesagt, sie soll mal mit ihm rausgehen. Er hat die Tür zugemacht und er hatte wohl so ein Spähloch irgendwo, dass er sehen konnte, was macht das Kind. Und er hat die Musik aufgedreht, laut gemacht, schöne klassische Musik, und das Kind hat angefangen zu tanzen. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil die Geschichte hat mich sehr emotional berührt. Das Kind hat angefangen zu tanzen. Und der Therapeut hat zur Mama gesagt, sie haben kein Kind, was lernbehindert ist, sie haben ein tanzbegabtes Kind. Also sie haben ein Kind, was tanzen will, was tanzen kann. Lernen Sie mit dem Kind in Bewegung, lassen Sie es tanzen dabei, lassen Sie es sich bewegen. Und genau das hat die Mutter gemacht. Und das wurde eine Koryphäe am Londoner irgendwas Theater. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Also die Details kann ich mir bei sowas nicht merken. Du vielleicht eher, ich nicht. Aber ich weiß noch, dass er geschrieben hat, es wurde eine erfolgreiche Choreografin, sagt man so, ja, genau, an irgendeinem großen, bekannten Theater. Ja. Damit will ich nicht sagen, dass jeder erfolgreich groß und bekannt werden muss. Das meine ich damit gar nicht, sondern wie stark hat die Schule das Potenzial des Kindes verkannt? Und jetzt die Frage an dich: Kennst du das Potenzial deines Kindes? Weißt du ganz genau, was dein Kind so umtreibt, was deinem Kind Spaß macht, was dein Kind gerne leben möchte? Ne, an der Stelle mal so kleiner Einwurf. Wir kommen später noch zu dem Thema Potenzialentfaltung. Das werde ich auch noch mal ein bisschen aufrollen. Aber das fällt mir in dem Zusammenhang schon mal ein. Also, auch Lehrkräfte können dein Kind nicht einschätzen, wirklich. Auch Lehrkräfte sehen nicht, wo das Potenzial ist. Eventuell, in den meisten Fällen. Ich will die Lehrkräfte jetzt auch nicht so hinstellen, wie wenn das gar nicht möglich wäre. Aber wir haben ja immer sehr viele Kinder in der Klasse und mit ganz unterschiedlich ausgeprägten Neigungen, Begabungen. Ich hatte letztens, das muss ich auch noch erzählen, da kam zufällig ein Kind zu mir zu Besuch mit der Mama, die ganz begeistert war von Würfelhaus, und die war von weiter weg, ist hier vorbeigefahren und hat mich mal kurz besucht. Und dann habe ich das Kind so ein bisschen mit dem Kind geredet. Michael, erste Klasse. Und er hat mir viel erzählt, was er so macht und so. Und nebenbei hat er gesagt, er spielt Cello. Und seine Mutter spielt auch, spielt Piano. Sein Papa spielt, glaube ich, Posaune. Ich weiß gar nicht mehr, die Schwester auch irgendwas. Eine musikalische Familie. Und ich habe gefragt, Michael, weiß deine Lehrerin das, dass du Cello spielst? Nein, hat er gesagt, sie hat mich noch nicht gefragt. Ne? Jetzt könnte er das natürlich erzählen, aber jetzt überleg mal, in der ersten Klasse nicht zu wissen, was können die Kinder, was treibt die um, was machen die gerne, ne, was ist das, womit sie ihre Nachmittagszeit verbringen außerhalb der Hausaufgaben, ja, sind sie Sportler, gehen sie Fußball spielen, sind sie begeisterter Skateboardfahrer oder begeisterte Musiker, ne, oder gehen sie, ja, machen sie Sport, gehen sie, basteln sie gerne, ja, so einfache Dinge, malen, basteln, gut, es wird in Kunst, meistens wird es dann, kommt es raus, Musik ist eher so ein Fach, was in der Schule nebenbei läuft, wenn überhaupt, ja, Sport, da kriegt man es vielleicht auch noch mit, wenn ein Kind besonders sportlich ist, aber es gibt ja so viele Fähigkeiten, es gibt ja so viele Begabungen, ja, und so viele Sachen, die ein Kind machen kann. Da wäre es schon wichtig, dass die Lehrkräfte das auch ein bisschen mehr im Blick haben. Ne? Aber es geht in der Schule halt meistens um die alten Hauptfächer Mathe und Deutsch. Da wird noch sehr viel Zeit reingegeben. Jeden Tag muss Mathe gelernt werden, jeden Tag Deutsch. Ja, und der Fokus der Eltern richtet sich genau dahin. Also auf Mathe, auf Deutsch, das muss gekonnt werden. Und ich bin absoluter Meinung, in der Grundschule natürlich, da geht es ja um Alltagsmathematik, ja, da geht es ja Teilhabe an der Kultur, ne? Lesen, Schreiben, Rechnen, das muss man so weit können, dass man den Alltag damit bewältigen kann, also wie, was man davon braucht für den Alltag, ne? Also ne, einkaufen gehen und so weiter, lesen, ganz klar, ich muss lesen können, was der andere schreibt, ich muss selber was schreiben können. Und so weiter. Das ist alles total wichtig, ja, und deswegen unterstütze ich das auch. Aber es gibt schon so viele Inhalte in der Grundschule, die das Kind später nie mehr brauchen wird. Wofür lernen wir das? Wofür vermitteln wir das dem Kind? Es wäre doch viel wichtiger, das Potenzial in den Blick zu nehmen und das Kind zu stärken in seiner Entwicklung, in seinem Werden, sage ich mal. So, ja. Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Thema Schule, aber auch zu dem Thema Narzissmus, der mich ja so ein bisschen gepackt hat, weil ich merke, tatsächlich Anteile in mir, die narzisstisch sind, durchaus habe ich die bemerkt, vielleicht kennst du auch welche von dir, und ich sehe deutlich, wie das bei den Kindern immer stärker in den Vordergrund rückt, nämlich es ist fast eine Normopathie, sage ich mal. Dieses Wort hat Hans-Joachim Marz geprägt, ein Psychiater, ein Psychologe, Psychoanalytiker, glaube ich. Ja, den Begriff der Normopathie. Das heißt, Pathie heißt ja eigentlich gestört und Normo heißt ja normal. Also das Gestörte in diesem Narzissmus, was wir früher als Persönlichkeitsstörung wahrgenommen haben, das ist ja schon fast normal geworden, ja. Und jetzt muss man sagen, was hat es denn für Auswirkungen? Ist es denn schlimm, wenn narzisstische Anteile im Menschen ausgelebt werden oder vom Menschen ausgelebt werden, schon vom Kind ausgelebt werden? Ja, ich finde es eine erschreckende Entwicklung. Ich will das gerade mal so vorwegnehmen. Ich will es dir auch klar machen, warum ich das so sage, weil eben genau das, was ich dir eben gesagt habe, was wir als Erwachsene mit dem Kind tun, nämlich diese Beurteilung, dieses Vergleichen, dieses Ich, du musst besser werden, du musst besser in Mathe werden, ja, das ist ja so ein Ding. Warum? Warum? Also warum muss ich genau das auch können, was die anderen auch können, genauso gut? Das ist vielleicht nicht meine Stärke und das brauche ich vielleicht auch für mein Leben nicht. Ja, warum muss ich es genauso gut können? Das ist so ein Gleichmacher-Gedanke, den ich total ablehne. Ja, aber nochmal, was ist als Folge für das Kind? Also die Kinder, die selbst mit diesem Gedanken, ich bin nicht gut genug, ich müsste besser sein, an mir stimmt was nicht, das sind ja nicht immer nur die Kinder, die vielleicht nicht so gut rechnen können oder die in den Hauptfächern eben nicht so gut performen, aus welchen Gründen auch immer. Also mache ich auch nochmal Podcast-Folge davon, weil da gibt's auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Aber das ist auch nicht die Frage, sondern was ist denn mit diesen Kindern? Was ist denn, wie leben die sich denn in der Schule aus? Es sind nicht nur die in einem Fach nicht so gut performen, sondern es sind auch die in einem Fach sehr gut performen, die aber gar nicht zufrieden sind mit sich. Hat mir gerade eine Mama erzählt von ihrem Kind, schreibt immer eine 2, aber will unbedingt eine 1 und ist überhaupt total unzufrieden mit sich. Ne, das ist die Folge dieses narzisstischen Denkens schon von klein auf. Du musst besser werden, du musst die Beste werden, du musst in Mathe, du musst eine 1 schreiben, nur dann bist du gut genug. Ja, ich sage ja auch immer, definitiv empfinden die Kinder sich als gut, wenn sie gute Noten schreiben. Das hat eine direkte Korrelation, was ja gar nicht stimmt. Ja, ein Kind ist 0. Also das hat nichts, sagt nichts über das Kind aus, über die Persönlichkeit des Kindes, wenn es gute Noten schreibt. Das sagt vielleicht was drüber aus, dass es vielleicht viel geübt hat oder sehr diszipliniert ist, weil es eben jeden Tag geübt hat. Aber es sagt nichts, wobei auch Kinder, die jeden Tag üben, sehr diszipliniert sind, trotzdem auch, ich sag mal, Noten schreiben können, die vielleicht als schlecht gelten, ja. Also das hat auch nicht unbedingt miteinander zu tun. Aber definitiv ist dieses Kind deswegen, deswegen nicht schlechter. Ne? Aber das machen die Kinder aus sich. Die sagen dann, die nehmen diesen Glaubenssatz, ich bin dumm und ich schaffe das nicht, ich werde das nicht schaffen und ich bin nicht gut, weil meine Note nicht gut ist. Meine Eltern sind nicht zufrieden. Ja, selbst wenn sie das so machen, wie wenn, ich weiß ganz genau, dass sie nicht zufrieden sind. Und für die nächste Klassenarbeit, sagt ja die Mama ganz oft oder der Papa, ja, da üben wir noch mehr, ne? Und dann schaffst du das auch. Warum? Ne? Warum? In den Elternmeetings, wenn diese Fragen aufkommen, dann berate ich auch sehr oft in die Richtung zu sagen, wir werden in unserem Leben immer Situationen bewältigen müssen, die nicht so glatt laufen, wie wir es wollen. Wir werden immer Dinge vielleicht nicht erreichen, die wir unbedingt erreichen wollen, und es ist vielleicht auch gut so. Die Frage ist doch nicht, ob wir es erreichen oder nicht. Die Frage ist doch, wie wir damit umgehen. Wie wir das, sehen wir das als nicht gekonnt, also als, mir fehlt jetzt gerade das Wort, oder sehen wir es als, nicht als Verlust, jetzt fehlt mir das Wort, jetzt habe ich gerade eine Wortfindungsstörung, sagt man dazu, aber du weißt, was ich meine. Ne? Niederlage, das war das Wort, sehen wir das als Niederlage, ja, oder sagen wir einfach, okay, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, aber vielleicht soll es gut sein, dass es nicht so ist. In jeder Sache, die mir begegnet, liegt eine Perle. Ja, ich muss die nur sehen und finden, aber unsere Kinder werden gar nicht mehr dazu angeleitet, die Perle zu sehen und zu finden, sondern immer nur das, was nicht stimmt, das, was nicht gut genug ist. Und ich würde dir gerne zurufen, dein Kind ist 100% perfekt, nichts ist falsch an deinem Kind, ne? Wir gehen nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Wer ist dein Kind? Wer will es denn sein? Was wird es hier mal leben? Ja, und da, das ist doch die wichtige Frage. Schau dein Kind bitte nicht mehr mit dem defizitorientierten Blick aus der Schule an. Vielleicht machst du das auch nicht, aber wenn, ne, schau mal, wenn du es anschaust, ob du immer wieder auch die Gedanken der Schule im Kopf hast. In Mathe hat es jetzt eine schlechte Note geschrieben. Hoffentlich schafft sie nächste Klassenarbeit. Ne, was sollen wir nur machen? Das kann sie nicht so gut oder eher. Ne? Ja, also das ist der defizitorientierte Blick. Immer darauf ausgerichtet, was er nicht so gut läuft und nicht darauf ausgerichtet, was gut läuft. Was dein Kind schon wirklich lebt, was dein Kind in die Welt bringt, ne, wo es Freude damit hat. Nicht unbedingt das, was es gut kann. Das gehört natürlich auch dazu, die Stärken deines Kindes zu sehen. An der Stelle muss ich gerade dran denken, dass soweit ich informiert bin, kann auch falsch sein, aber habe ich es falsch übernommen. Aber ich habe mal gelesen, dass Henry Ford diesen Motor, den er dann in einem Volkswagen quasi zu einer großen Firma verwirklicht hat oder die große Firma damit aufgebaut hat, der hat diesen Motor gar nicht selbst entwickelt, sondern der hat Ingenieure angeleitet und hat gesagt, ich habe die Idee von diesem Motor, ja, jetzt mal so ganz platt gesagt, ich möchte, dass ihr genau diesen Motor baut. Und es gab mehrere Situationen, wo sie einfach nicht erfolgreich waren und aufgeben wollten, diese Ingenieure, und gesagt haben, das geht nicht, das werden wir nicht schaffen. Aber er hatte die Vision und er hat gesagt, das muss gehen. Ja, was braucht ihr dazu? Was müsst ihr verändern? Macht weiter. Und du weißt ja auch von Edison, dass er über 1000, der Erfinder von Strom, dass er über 1000 Versuche, glaube ich, gestartet hat, bis er dann das leitfähige Material gefunden hat, das zum jetzt dazu geführt hat, dass wir alle Strom als selbstverständlich wahrnehmen und davon profitieren. Also, es ist doch die Vision, die ein Kind oder die ein Mensch treibt. Ja, und ja, kann man sagen, hier steckt auch der Erfolg dahinter. Ich will was verwirklichen, ich will erfolgreich sein. Aber du musst nicht alles können, das will ich an der Stelle mitgeben, sondern das Potenzial dieser Menschen war vielleicht Ausdauer. Beim Henry Ford war es vielleicht eher die Vision, die sehr stark war und wo er einfach gesagt hat, nee, ich lasse nichts anderes gelten. Bei Edison war es vielleicht auch noch die Disziplin. Ja, einfach, er hat ja immer gesagt, jetzt weiß ich, bei, was weiß ich, 999. Versuch, der schiefgegangen ist, jetzt weiß ich, dass 999 Materialien kann ich schon ausschließen. Ja, das ist immerhin schon etwas. Er hat immer das Positive darin gesehen. Also nochmal an der Stelle, überleg mal, wo ist das Potenzial deines Kindes? Was ist denn wirklich das, was es bereits positiv in die Welt bringt? Ja, gut, gehen wir mal in die Richtung Was ist die Folge von diesem, was wir in der Schule so stark im Moment leben und schon als Normalität sehen, nämlich dass wir ständig die Kinder untereinander vergleichen, miteinander vergleichen, die Eltern auf dem Schulhof vergleichen, ja, jeder im Vergleich lebt und in der Bewertung. Ja, was ist die Folge daraus, ne? Die Folge ist, die sehen wir dann auch schon in so Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder sonstiges, wo ich mir manchmal, nicht, dass ich das anschaue, aber ich weiß, was da drin läuft. Wenn ich dann denke, oder gibt es noch so eine Sendung, weiß ich jetzt nicht mehr, aber wo die Menschen sich präsentieren können, was sie ihrer Meinung nach gut machen, welche Stärken sie haben, welche Begabung, welches Potenzial und sie haben da überhaupt eine ganz falsche Sicht darauf. Ja, das heißt, hier ganz wenig Selbstkritik, ja, Darstellung, überhöhte Vorstellung von sich selber. Ne, ich bin toll, ich kann toll singen. Ja, und sie können gar nicht singen, so ungefähr. Also, wo fängt das an und hat es vielleicht damit zu tun, dass wir da auch schon ganz früh eben in diese Selbststärkung des Kindes in die falsche reingehen? Also zu sagen, entweder die eine Sache ist ja diese negative Sichtweise aufs Kind zu sagen, du kannst das nicht oder ne, in der nächsten Note wird es besser oder ne, der Jakob hat es besser gemacht als du. Ne, wir schauen mal, wie du das auch schaffen kannst und so weiter. Weg zu diesem anderen Extrem der Geschichte von, oh, toll gemacht, das hast du super gemacht. Macht, du bist toll und so weiter, ne? Diese übertriebene Belohnung quasi, auch verbales Lob ist ja eine Belohnung, das beobachte ich auch sehr stark in der Schullandschaft, also dieses tolles Bild gemalt, ja, egal, wenn es nur irgendwas hingekritzelt ist, das ist ja ein tolles Bild, ja, super gemacht, ne? Nein, warum nicht einfach mal sagen, ah, okay, du hast mit vielen Farben gemalt, bist du zufrieden mit deinem Bild? Ja, warum nicht einfach mal ganz normal damit umgehen, sondern immer dieses Extrem? Ja, also entweder du musst besser werden, du musst anders werden oder du bist mega, mega toll. Ne? Keiner kommt gegen dich an. Ja, das sind die zwei Extreme und das sind auch die zwei Extreme, die der Hans-Joachim Marz in seinem Vortrag da erwähnt hatte. Ich werde später nochmal drauf eingehen. Das ist das Selbst. Klein und das selbst groß. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss noch mal nachschauen. Vielleicht sage ich die Wörter falsch, aber ich werde später noch mal drauf zurückkommen. Da sage ich sie bestimmt richtig. Also das heißt, wir haben diese zwei Extreme. Und ne, beim einen Extrem, diese Kinder, die sich so als toll empfinden und keiner ist besser als ich bin der Allerbeste, ne, die anderen sind immer schuld, wenn irgendwas nicht funktioniert, das ist auch so ein Ding, also wenig Selbstkritik zu haben, die Schuld auf andere schieben oder aber auch bei den Kindern, die dann in dieses andere Extrem gehen, in dieses Selbstmitleid, in dieses Opfer, in dieses kränkliches Sein vielleicht auch, ne, in dieses Weinerliche, ohne dass ich das jetzt schlecht machen will, gar nicht, sondern eher dieses Anpassen, ne, an das, was die anderen wollen, nicht rebellieren, anpassen, sondern ja, sich zurücknehmen und dann aber sagen, ja, die anderen sind schuld. Ne? Ich habe ja letztes Mal auch erzählt, der Lehrer hat mich so sehr erniedrigt, ja, könnte man auch sagen. Ne? Da war ich auch im Opfer und habe mich als Opfer gesehen und der andere ist schuld. Ne? Ich würde es noch mal ein bisschen wegnehmen wollen vom Alter. Ich denke, je älter man wird, desto mehr müsste man eigentlich in dieses Wissen gehen oder auch in die Umsetzung, auch geistig zu sagen, ich habe 100% Verantwortung für das, was ich in meinem Leben an mich ziehe oder wie mein Leben läuft. 100%. Ne? Und die Frage ist halt, als Kind, ja, da ist man in einer, kann man schnell in der Opferrolle sein und das ist auch berechtigt, weil die anderen, die Erwachsenen wissen es ja besser und die haben extremen Einfluss auf uns. Aber je älter ich werde, dann muss ich ja irgendwann diese Opferrolle auch loslassen können und einfach sagen, nein, also der andere war es nicht, der hat mir vielleicht dieses Gefühl ist bei mir entstanden, weil der andere das gesagt hat. Aber ich selber habe ja dieses Gefühl entwickelt, nicht der andere. Ne? Das ist mein Gefühl. Ich bin 100% dafür verantwortlich. Weitere Folge davon, von Kindern, die so in diesen Extremen halt auch sich entwickeln oder sehr narzisstische Züge ausgestalten, ist natürlich auch, sie wissen nicht, was sie sind. Ne? Sie haben nur das gelernt, was sie sein sollen für den anderen. Ja, und das ist wirklich, ich will es ja nochmals deutlich machen, es ist so extrem, wenn ich das, was ich denke, was der andere zu sein hat, ihm permanent widerspiegle, ist ja auch in jeder Beziehung so, nicht nur bei den Kindern, auch wenn mit deinem Partner oder so. Ne? Man sucht sich ja einen Partner aus, ne? Weil am Anfang ist ja eh alles toll, vor allem das, was man am Partner mag, besonders mag, was einen besonders angezogen hat, das mag man irgendwann vielleicht gar nicht mehr. Aber es geht ja immer darum, entspricht der andere dem, wie ich mir das vorstelle? Sagt er das, was ich mir vorstelle? Ne? Macht er das, was ich mir vorstelle? Lebt er so, wie ich mir das vorstelle? Ne? Wir lassen die anderen nicht gerne frei. Selber wollen wir aber gerne frei sein. Ja, aber wir befinden uns vielleicht auch in so einem Korsett. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Podcast soll dich auch ein bisschen anregen, über dich selber Gedanken, dir über dich selber Gedanken zu machen. Wer bist du denn? Ja, und hast du dein Leben nach den anderen ausgerichtet? Oder hast du dein Leben in vollen Zügen so gelebt, wie du dir es vorgestellt hast, wie du das leben wolltest? Ja, ich glaube, das ist auch in den Dingen, die Menschen, wenn sie bald sterben werden, glaube ich, auch bedauern, ist, glaube ich, auch Nummer eins, das Leben nach anderen ausgerichtet zu haben oder nicht so gelebt zu haben. Zumindest auf den ersten drei Plätzen ganz sicher. Nicht, ich glaube, der erste Platz ist nicht genügend Zeit mit anderen Menschen, mit lieben Menschen verbracht zu haben. Aber irgendwo in der Liste ist auch dieses Thema, ne, zu sehr auf die anderen gehört zu haben, zu sehr im Erfolg gelebt zu haben, in dem Streben nach Erfolg und zu wenig in der Zufriedenheit. Ja, und da wollen wir doch hin. Ne, wenn ich mit den Eltern in den Elternmeetings rede, sage ich, was willst du denn für dein Kind? Willst du, dass es später mal ein selbstbewusster Mensch ist, der sein Leben lebt, gestaltet und freudig lebt und auch aus sich heraus kreiert? Ja, und andere Menschen damit bereichert, die Welt bereichert. Oder willst du, dass dein Kind sich so entwickelt, dass es sich immer von den Gedanken und den Meinungen der anderen abhängig macht, dass es immer dann sein Leben danach ausrichtet, angepasst ist, ja, nicht auffallen will, ängstlich ist, ja, nicht selbst keinen großen Selbstwert hat und vor allem sich nicht selbst liebt, sondern alles, was ist, ständig bemängelt. Ich hatte mal eine Freundin, ich vergesse es nie, sie ist leider schon gestorben. Ich vergesse den Spaziergang nie. Wir liefen, sie hat einen Hund dabei und wir haben die ganze Zeit, ich glaube, es war bestimmt eine Stunde Spaziergang, haben wir die ganze Zeit geredet darüber, was wir an uns nicht mögen. Ja, und wie verrückt ist das? Ja, ich wette mit dir, wenn ich zu dir sagen würde, mach dir doch mal auf dem Zettel ein paar Stichpunkte, was du nicht an dir magst. Ja. Ich bin mir sicher, du schreibst in 3 Minuten oder 4 Minuten noch, bist du noch nicht fertig, ja? Wenn ich aber zu dir sage, schreib doch mal auf, was du an dir magst, ja? Da wird's schwierig. Da sitzt du wahrscheinlich vor deinem Zettel, die ersten 2 Dinge kommen vielleicht, aber dann wird's schon mau, ja? Das sollte dir zu denken geben. Ja, wo kommt das her? Ja, also eigentlich willst du das alles gar nicht, bin ich mir sicher für dein Kind. Du wünschst dir ganz sicher einen selbstbewussten Menschen, der so lebt, wie ich das vorhin beschrieben habe, der zufrieden ist, der glücklich ist, was auch immer das bedeutet. Das hat jeder individuell für sich zu bestimmen, zu definieren. Und du willst sicherlich kein ängstliches, nicht selbstbewusstes Kind. Und dennoch, ja, kommen wir eben über diese Beurteilung, über diesen Vergleich immer wieder in diese Schiene rein. Ja, und geben das dem Kind natürlich auch 100% mit. Also, ja, was ist noch Folge davon, von diesen narzisstischen Anteilen in jedem Menschen, aber auch vor allem in deinem Kind, was du vielleicht bereits mitnährst, ja, unbewusst wahrscheinlich. Ja, was ist noch Folge davon? Die falschen Werte zu leben, zum Beispiel, nämlich eben diesen Wert der Gesellschaft mitzutragen und kein Aussteiger zu sein oder kein Andersdenkender. Ne, wie schnell wird man verurteilt, wenn man anders denkt? Mittlerweile ist Querdenken ja ein Schimpfwort, ja. Dabei sollten wir alle querdenken, mal immer so um die Ecke denken, ja, um nicht den normalen Dingen zu verfallen. Hätte ich nicht um die Ecke gedacht in Mathe, ja, sondern mich an dem ausgerichtet, was alle machen. Ja, ich wäre nie auf die Entwicklung, also ich hätte nie Würflaus entwickelt. Aber es hat mich gestört, dass das Kind vor mir saß und eben genau das, was ich dir eben schon sagen wollte, sowas entwickelt hat wie, ich bin nicht gut genug, ich werde es niemals lernen, ich kann das nicht. Und ich sah meine Aufgabe darin, das Kind zu stärken und zu sagen, ich muss dir nur die richtige Hilfestellung geben, dann kannst du das, ja. Also ich hätte niemals Würfelhaus entwickelt, hätte ich nicht quer gedacht, andersrum gedacht, um die Ecke gedacht. Ja, also und das machen die Kinder eben dann auch nicht mehr. Sie passen sich an, sie haben Angst davor, um die Ecke zu denken, ja. Eine auch sehr, sehr wichtige Sache, die daraus entstehen kann, ist natürlich auch Suchtverhalten, ja. Arbeitssucht ist auch eine Sucht, ne? Kannst du mal schauen, ob du da drunter fällst, ne. Warum ist das so? Warum entwickeln wir uns so? Weil wir uns nicht, im Grunde nicht geliebt fühlen und diese Sucht als Ersatz nehmen für Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Ja, das, was wir als Kind gespürt haben, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber es ist eigentlich die Grundlage und sehr wichtig, liegt ja darunter, nämlich das nicht wertgeschätzt fühlen, das nicht geliebt fühlen, weil man ja verglichen wird, weil man ja so nicht gut ist, wie man ist, weil man nicht gefühlt, dass der andere einem 100% akzeptiert. Ohne Wenn und Aber, so wie du bist, so mag ich dich. Und wenn du auch mal pampig bist und wenn du auch mal doof bist und wenn du auch mal was falsch machst, du darfst Fehler machen. Nein, das wird uns ja in der Schule abtrainiert, Fehler zu machen. Ja, wie bescheuert ist das, wenn ich mir das überlege? Ne? Überleg mal, du bist in der Stadt, hast keinen Stadtplan dabei und du fragst jemand, der dir entgegenkommt, sagst, hör mal, können Sie mir sagen, ich muss zum Bahnhof, wie ich da hinkomme? Und derjenige sagt zu dir, überleg mal selbst, find es mal selbst heraus. Ja, also sowas haben wir in der Schule. Ja, sowas von finde es selber heraus, wie es geht. Ja, das ist natürlich völlig an dem vorbei, was wir eigentlich wollen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Fragekultur, die auch völlig irrsinnig ist. Weil überleg mal, was empfinden wir als Frage in der Schule? Wenn die Lehrkraft was fragt, dann weiß sie schon genau die Antwort. Und es strecken ja auch nur die Kinder, die die Antwort wissen. Also, die Lehrerin fragt was, weiß schon genau die Antwort, die Kinder, die die Antwort kennen, strecken. Und du traust dich ja schon gar nicht zu strecken als Kind, wenn du die Antwort nicht weißt, die genaue Antwort. Du hast ja Angst davor, die falsche Antwort zu geben. Was ist denn an einer Frage falsch? Ich kann was fragen und alle Antworten sind erstmal richtig, auch wenn ich ein falsches Rechenergebnis habe. Das Kind hat sich doch was dabei gedacht und dann kann ich doch fragen, so ist das für dich. Kannst du mir erklären, wie du das herausgefunden hast? Ja, positiv eingestellt, ich bin interessiert an dir, an dem, was du gedacht hast. Wenn ich als Lehrkraft so vorgehe und als Mama, als Papa, wenn ich kluge Fragen stelle, offene Fragen, wo das Kind sich darin bewegen kann, wo es Ideen, Gedanken mit mir austauschen kann und nicht, wo jeder schon denkt, wenn jetzt die falsche Antwort kommt, aber wehe, pass auf. Ja, ne, das macht uns Angst. Das haben wir sogar als Erwachsene dann auch. Geh mal in einen Vortrag. Der Vortragsredner fragt was. Was kommt sofort bei dir? Angst, wenn du jetzt streckst, dass du was Falsches sagst, dass die anderen dich auslachen, dass die anderen dich für blöd halten. Wo kommt das her? Das kommt von der Schule. Das kommt von dem ganzen Verhalten, wie wir mit dem ganzen Lernen, mit Bildung umgehen. Ja, zu Bildung könnte ich auch einen eigenen, mache ich auch einen eigenen Podcast. Das ist auch ein eigenes Thema. Ne, was ist denn eigentlich Bildung? Also, wir resümieren nochmal, ein Kind, was narzisstisch aufwächst, mit narzisstischen Grundideen in sich trägt, diese auslebt, ja, entwickelt ein seelisches Defizit. Das klingt brutal, ist aber so. Und zwar das Defizit, sich geliebt zu fühlen und zuallererst sich selbst zu lieben, sich so anzuerkennen, wie es wirklich ist, ne? Sondern es sieht sich immer als falsch, weil es ist ja nicht so, wie der andere es erwartet hat, ja. Und dann gibt es Ersatzdrogen, wie vielleicht eine richtige Droge, aber auch natürlich die Arbeit. Ja, und die Arbeit lenkt ja ab davon, ne, dass ich ja im Kern Anerkennung will, Zuneigung, Zugehörigkeit, ne, angesehen werden, wahrgenommen werden. Das steckt dahinter. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich auch jahrelang getrieben von Arbeit immer wieder da reingekommen bin in dieses, ich muss leisten, ich muss da was, ich muss beweisen. Du kennst ja jetzt meine Geschichte aus der ersten Folge. Ich muss beweisen, dass ich was tauge. Ich muss beweisen, dass ich klug bin, dass ich auch was bin, dass ich wert bin, angeschaut zu werden. Ja, und dieses Ich muss beweisen hat mich wirklich ausgebrannt. Ich kann dir sagen, dass ich sehr krank war und es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, woran das liegt. Weil dieser innere Antreiber von mir einfach sich gesehnt hat danach, ja, einfach so, wie ich bin, wahrgenommen zu werden. Und ich dachte immer, nein, ich muss was dafür tun, dass ich wahrgenommen werde. Ich muss das beweisen. Ich muss was Tolles machen. Ich muss, ja, keine Ahnung, erfolgreich sein, wie auch immer man das definiert. Und heute weiß ich, dass es nicht stimmt und es entspannt mich natürlich. Und dennoch ist dieser Antreiber immer wieder da, vielleicht auch bei dir. Ne? Er treibt mich regelrecht an. Ja, und ich lebe es auch aus, vor allem auch bei meinen Pferden. Ich habe Pferde, da lebe ich das dann auch aus, ja, diesen Antreiber, ne, über die Pferde auch was darstellen zu wollen. Kannst mal gerne reingehen zu überlegen, was ist dein Antreiber und wo siehst du vielleicht jetzt schon Antreiber bei deinem Kind? Ja, also, das ist die Folge davon, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Wenig selbstkritisch sein, nicht zu wissen, wer man ist. Das ist, finde ich, so eins der schlimmsten Dinge, nicht zu wissen, wer man ist. Und das wünsche ich eigentlich dir, dass du von dir sagen kannst, ich weiß, wer ich bin, ich liebe mich, ich umarme mich in jeder Situation, ich weiß, jede Situation hat eine Perle, die ich nur finden muss, ja, das Leben ist immer gut zu mir. Und das, wie gesagt, ist ja das, was wir den Kindern weitergeben wollen. So, jetzt muss ich mal schauen, welche Impulse ich noch für dich habe in dieser Podcast-Folge. Ein paar Notizen habe ich mir noch dazu gemacht, ne? Also weil natürlich dieses Thema ganz stark Selbstliebe, Selbstwert, Potenzialentwicklung, das ist ja noch lange nicht alles ausgesprochen, was dazugehört, ne? Und ja, wie geht man damit um? Was kannst du tun? Ne? Ich habe jetzt von den Belohnungen, Bestrafungen oder auch vor allem Belohnung geredet in der Schule, von diesem Trieb in der Schule immer zu vergleichen und zu bewerten, was wir ja dann über Noten noch weiter antreiben, befeuern. Ja, ich habe über das alles geredet und die Frage ist, wie kommst du aus der Nummer raus? Oder was kannst du tun für dein Kind und für dich auch, damit du tatsächlich mehr in Richtung Potenzialentfaltung gehst und mehr in Richtung Selbstwert aufbauen für dein, mit deinem Kind, auch für dich, Selbstliebe etablieren. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig zu bedenken, wenn ich selbst mich nicht liebe, dann kann ich das meinem Kind nicht vermitteln. Und dann wird das Kind sich auch nicht selbst lieben. Ja, ob das jetzt so absolut zu sehen ist, weiß ich nicht. Aber der Gedanke ist, an dem ist schon was dran, muss ich sagen. Wenn das Kind nicht mitkriegt, nicht spürt, dass die Mama sich wirklich selbst liebt und nicht auf alles springt, was ich von ihm will, sondern wirklich auch mal sagt, nein, das will ich jetzt nicht, ne, das tut mir nicht gut, das mache ich jetzt nicht. Deiner Erwartungen spreche ich jetzt einfach nicht. Wie soll das Kind es lernen? Ja, wenn man immer dann immer schaut, dass es im Außen alles gut läuft, jedem gut geht, nur mir selber nicht. Ne, also da fängt es ja so schon an. Ich kann keine Empathie für andere Kinder oder für andere Menschen entwickeln, wenn ich selbst nicht empathisch zu mir bin. Ja, da fängt es damit an. Es fängt immer alles mit dir an. Die ganze Veränderung fängt mit dir an. Das weißt du sicherlich auch schon. Also, ich wollte nochmal darüber reden, das fällt mir jetzt ein, über dieses Größenklein und Größenselbst. Genau so waren die zwei Worte, die stehen jetzt hier da auf meinem Zettel, Größenklein und Größenselbst. Ich habe es vorhin schon ein bisschen erklärt, ich will es nochmal genauer erklären. Also, wenn die Kinder in diesem Vergleich drin stecken und immer wieder dieses, ich bin nicht gut genug oder du bist mega toll, ja, diese zwei Dinge, dann wird diese fehlende Liebe, die man nicht spürt oder die man vermisst, ja, und diese fehlende Selbstliebe, die dazu führt, dass man auch die Liebe beim anderen nicht nehmen kann, ja, die Zuwendung, die holt man sich dann über diese Entwicklung dieser zwei Extreme. Und im Extrem ist das Größenklein. Das Größenklein ist dann eher so ausgerichtet, dass es eben, ja, krank wird, schwächelt und so weiter, eher in diese Hilflosigkeit reingeht, du musst mir helfen, ich kann es nicht alleine, ne, und so weiter, in diese Abhängigkeiten auch reinkommt, ja. Und das andere ist, die Kinder, die sich überhöhen, ne, und andere erniedrigen. Wie oft habe ich das in der Schule erlebt, dass Kinder zu den anderen sagen, boah, das kannst du kannst gar nichts, du bist dumm oder so, ne, sich selbst zu erhöhen, indem man den anderen erniedrigt. Das ist das, was sich da entwickelt, aber es entwickelt sich aus dem fehlenden Gefühl, geliebt zu sein, und man holt sich dann darüber die Zuwendung. Ja, ich erinnere mich gerade eben an ein Kind, weiß gar nicht mehr, hieß sie Lena? Ich nenne sie jetzt einfach mal Lena. Lena, ich glaube, erste Klasse. Ich war Förderlehrerin an der Schule und hatte den Auftrag, diese Kinder, die halt nicht so gut rechnen können, sage ich mal, immer schön zusammenzunehmen, um mit denen das Rechnen aufzuarbeiten. Und das habe ich natürlich, soweit es mir möglich war, gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so viel Würfelhaus, aber ich war auf dem Weg dahin. Und jetzt hatte ich eine Lina dabei oder Lena, wie auch immer wir sie nennen wollen. Ich weiß den Namen nicht mehr genau. Die mit mir kam in diese Kleingruppe. Und du kannst dir vorstellen, wenn du als Förderlehrerin eine Kleingruppe von 6 Kindern hast, da kannst du dir vorstellen, diese 6 Kinder sind wie 20. Ja, Moment, ich muss gerade meine Nase putzen. Diese Kinder sind wie 20. Warum? Weil jedes Kind woanders steht und weil sie alle ihre Herausforderungen haben. Ja. Und natürlich eben dieses Gefühl, ich muss jetzt damit, beziehungsweise sind gerne mit mir mitgegangen, muss ich schon ehrlich sagen, weil wir haben uns gemocht, sage ich mal. Ich war jetzt wirklich eine sehr angenehme Lehrerin, denke ich mal, ohne mich hier falsch zu erhöhen. Aber das sehe ich schon sehr realistisch, wenn ich in die Klasse gekommen bin. War es vielleicht auch so, dass die ganz froh waren, mal aus der Klasse rauszukommen. Ne? Also das war nicht das Problem, aber diese Kinder waren wie ein Stall voll, eine ganze Klasse, 20, weil ne, jedes wollte natürlich, hatte seine Bedürfnisse, wollte von mir gesehen werden, weil sie ja in der Klasse eben nicht gesehen wurden, zum Großteil. Ne? Okay, und diese Lina, wir kamen in diesen Raum rein, es war, ich weiß nicht, war ein kleiner Raum, musste den Tisch so schieben, dass alle dran passen, ja, und sie wollte neben mir sitzen, aber der Platz neben mir, der war rechts und links, der war schneller besetzt, als ich schauen konnte, und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, aber sie hat sich dann einfach mitten in den Raum gelegt und hat geweint, und sehr lautstark, ja, hat Gehör verschafft, und ja. Ich habe dann noch gedacht, mein Gott, was will sie denn jetzt, ne? Und du kannst dir vorstellen, als Lehrer, vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, ne, man hat ja eine gewisse Anspannung. Ich habe ja einen Auftrag, ich will ja was tun. Und wenn du 6 Kinder um dich rum hast, die alle was von dir fordern, du hast ein Kind auf dem Boden liegen, was lauthals weint, dann kannst du dir schon ganz klar sein, dass jetzt kein Matheunterricht laufen kann, ja? Also wie schaffe ich es, meine eigene Genervtheit dann in den Griff zu kriegen, und wie schaffe ich es vielleicht, dass die Lina nicht mehr weint? Das ist ja das, was ich will, damit hier wieder Ruhe herrscht, sage ich mal. Also, und ich war an dem Punkt aber auch schon, sage ich mal, ein bisschen weiter in meiner Entwicklung. Erzähle ich gleich noch, woher das kam. Aber ich war schon weiter. Ich habe immer noch eine Nachbarin, die von Jasper Juhl ausgebildet ist im Family Lab in Berlin. Jasper Juhl ist ein Familientherapeut, der so tolle Bücher geschrieben hat wie Vom Gehorsam zur Verantwortung. Und immer wenn ich eine Herausforderung mit Kindern hatte, eine, die ich nicht lösen konnte mit meinem Lehrerlatein, sage ich mal, dann habe ich sie gefragt. Ja, und so habe ich auch irgendwann mal über diese Lina oder Lena geredet, die mir jetzt aber so krass noch nicht aufgefallen war, aber sie hatte schon ein paar Dinge, wo ich nicht ganz gut klarkam. So, und jetzt lag aber diese Lina auf dem Boden, hat geweint. So, und die anderen Kinder natürlich, ja, die Lina weint, ich kann nicht lernen, ich kann nichts rechnen, ich kann mich nicht konzentrieren, ja, und so. Und ich wollte natürlich, mein Bestreben war 100%, Lina, jetzt sei still, ja, so. Und in mir hat sich sowas aufgebaut. Aber, wie gesagt, ich war schon ein bisschen weiter. Ich habe mich beruhigt, habe zu mir gesagt, okay, was willst du erreichen? Du willst einfach nur erreichen, dass es Lina gut geht. So, du weißt ja auch gar nicht, was los ist. Also, ich habe die Gruppe beruhigt, habe gesagt, pass auf, ihr rechnet jetzt alle, ihr habt jetzt alle hier eine Arbeit. Ich bin gleich wieder bei euch, ich gehe mal kurz zu Lina. Und ich habe mich zu Lina gesetzt und habe gesagt, Lina, es tut mir im Herzen weh. dass ich dich weinen höre. Und ich habe es auch wirklich so gemeint und gefühlt. Es tut mir wirklich im Herzen weh. Und was mir besonders weh tut, ist, dass ich nicht weiß, warum du weinst und wie ich dir helfen kann. Ja, wenn es irgendwas gibt, was du brauchst von mir, wie ich dir helfen kann, dass du wieder gut bist mit dir, also dass es dir wieder besser geht. Wenn du irgendwas brauchst von mir, dann bitte ich dich, komm zu mir, ich bin für dich da. Ich bin aufgestanden, habe mich an den Tisch gesetzt. In der Sekunde, wo ich weggegangen bin, hat sie schon aufgehört zu weinen. Dann kam sie, nach ein paar Minuten, hat sich zu uns an den Tisch gesetzt. Ja, ich habe ihr was ganz normal, ich habe gemacht, wenn, alles klar, Lina ist da, komm her, Lina, das ist deine Arbeit, guck mal, so machst du das, ja. Und sie hat gearbeitet, wenig, aber sie hat gearbeitet. Und ich kann dir sagen, von der Stunde an, hatte ich eine Klette an mir. Immer wenn ich in die Klasse kam, ja, hing diese Lina sofort an mir. Wer will, geht mit mir zum Fördern, wer geht mit mir Mathe machen. Lina stand schon neben mir, so ungefähr. Oder Lena, wie auch immer. Ne? Wichtig vielleicht noch für dich zu wissen, ich habe später der Klassenlehrerin die Situation erklären wollen und erzählen wollen, wie sich das gewandelt hat bei Lina innerhalb von kurzer Zeit. Und ich habe gesagt, Lina hat geweint bei mir in der Fördergruppe. Dann sagt sie, ja, bei mir in Sport auch schon in der ersten Stunde. Ja, und dann habe ich gesagt, was hast du denn gesagt? Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe zu ihr gesagt, Lina, lass doch mal die kleine Lina zu Hause. Wo ist denn die große Lina? Ja, so, nur dass du jetzt weißt, was machen wir mit der Beziehung? Was machen wir mit den Emotionen der Kinder? Und da will ich dich ein bisschen dafür sensibilisieren. Ne, es geht nicht oberflächlich darum, warum sie weint. Ja, eventuell hat sie sich nicht geliebt gefühlt, weil sie nicht neben mir durfte. Hätte sie meine Nähe gebraucht oder was auch immer. Darum ging es gar nicht im Grunde. Um das Weinen, es ging um das, was dahinter liegt, um das Gesehenwerden, Und indem ich gesagt habe, ich bin völlig hilflos, habe nur über meine Gefühle gesprochen, ich kann ja nicht über ihre sprechen, ich bin völlig hilflos, ich weiß wirklich nicht, wie ich dir helfen kann, aber bitte, ne, wenn es irgendwas gibt, dann bin ich für dich da, ja, und das hat schon gereicht. Und dann erzähle ich an der Stelle noch ein zweites Ding, weil es wirklich so prägnant war, aber dann bin ich auch fertig mit den Kindern aus der Schule. Es gab ein Kind, es war wirklich ein sehr herausforderndes Kind in meiner Klasse, zweite Klasse war das, Niklas hieß er, glaube ich, und Niklas kam eines Tages, Niklas war wirklich ein herausforderndes Kind, ich musste immer irgendwie schauen, wie ich den in die Klasse integrieren kann, ja. Er war einfach so wütend, so ein wütendes Kind gewesen, ja. Und ich habe nie verstanden, warum. Bis ich, wie gesagt, mit der Nachbarin darüber geredet habe und sie gesagt hat, du weißt du was über die Familie? Weißt du vielleicht, wie er aufwächst, wie seine Mama ist? Und ich habe rausgefunden, seine Mama war oder ist, keine Ahnung, ob sie es noch ist, Alkoholikerin. Und er hat quasi diese ganzen Frust der Mutter, dieses ganzes Elend, ich weiß nicht, was auch immer, die Verantwortung vielleicht auch sogar für seine Mama übernommen. Und er war so wütend und er hat immer auf die Kinder drauf gedroschen und hat sich überhaupt nicht gerne in die Klasse eingefügt. Und zwar wirklich eine Herausforderung für mich. Und eines Tages kam er aus der Pause und war wieder so auf 180, hat sich unter den Tisch gelegt und hat einfach geschrien. Und jetzt nochmal, halte bitte Unterricht mit 25 Kindern, ja, und einer schreit. Das geht nicht, ja. Und was machst du als Lehrkraft? Dann sagst du, Niklas, hör auf, geh raus, heul dich draußen aus. Oder manche sagen auch, hey Niklas, was ist denn los? Warum weinst du? Ne? Nein, das war nicht die richtige Strategie. Ich wusste schon, ich muss anders vorgehen. Und ich habe nichts gemacht. Die Kinder waren alle recht still. Niklas hat geschrien, alle haben zu mich angeschaut. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, Niklas, bist du so wütend. Ja, du bist ja so wütend. Und ich habe es nicht negativ gemeint, nicht wertend, sondern ich sehe deine Wut. Das habe ich ihm gesagt. Und er hat einfach nur aufgehört zu schreien, hat einfach gesagt, ja, der hat mir den Hals zudrehen wollen hier. Ne, der hat mir den Hals zugedrückt, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich habe nur gesagt, oh mein Gott, wie schrecklich. Das muss wirklich schrecklich sein für dich, Niklas, sowas zu erfahren, dass man fast erstickt. Ja, und das mache ich nie mehr und der und so weiter. Ne, nochmal ein paar Sätze gelassen, genau weiß ich es nicht mehr. Ne, er hat sich hochgesetzt und die Sache war durch. Ja, damit will ich dir nur sagen, nimm dein Kind in seiner Emotion wahr. Vielleicht bist du auch Lehrkraft, ja, dann kann ich dir zurufen, nimm deine Schülerin wahr. Das, was sie zeigen, es reicht manchmal einfach nur Anteil zu nehmen an der Emotion, die Emotion zu sehen. Wir wollen es nicht beurteilen, wir wollen es nicht auf uns nehmen, wir wollen es nicht werten. Jede Emotion ist gleich wert. Über Emotionen mache ich auch noch einen eigenen Podcast, ja. Ich will den Podcast jetzt noch rund machen, nämlich diese Geschichte mit dem, was tust du jetzt, was kannst du jetzt tun? Abgesehen davon, die Emotionen deines Kindes ernst zu nehmen, über die Emotionen zu reden, auch über deine Emotionen, weil das gibt eine ganz andere Bindung, ne, als wenn man immer nur, wie gesagt, das Negative sieht, bist du wütend und hör mal auf wütend zu sein, hör mal auf frech zu sein, hör mal auf das, ne, sondern wirklich zu sagen, was steckt denn dahinter? Fühlst du dich, brauchst du eine Umarmung von mir? Willst du gedrückt werden? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Ne, für den anderen da sein. Ja, und nicht immer zu denken, ich weiß, was in dir vorgeht. Ich weiß ganz genau, warum du das machst. Nein, das weißt du nicht. Und es ist auch wirklich nicht immer interessant. Es ist nicht das, was im Vordergrund steht, was die Kinder umtreibt oder uns Erwachsene. Ja. So, also, es ist wichtig, frühe Bindung zu sichern. Deswegen, je mehr Zeit du mit deinem Kind natürlich oder dein Kind mit Menschen verbringen darf, wo es eine echte Bindung erfährt, ne? Also, damit kann man narzisstische Entwicklung schon früh verhindern bzw. abbiegen, also diese Extreme rausnehmen, indem man einfach bestärkt das Kind in dem, was es werden will. Ich bestärke dich darin, was du bist, ich sehe, was du bist und ich bestärke dich darin, was du werden willst oder sein willst, ins Leben bringen willst, ja, worin du dich entwickeln willst. Und ich sage meinen Eltern, die ich berate immer, ne, halt die Nase dahin, wo die Freude ist. Immer da, wo die Freude ist, da geht's lang, ne, was dein Kind Freude macht und was ihm gefällt, da geht's lang, ne, was dein Kind gerne macht. Also bestärke es darin zu werden, was es will und versuch mal dich selber darin einfach zu beobachten und wahrzunehmen, was erwartest du denn von deinem Kind? Welches Verhalten erwartest du? Welche Persönlichkeitsmerkmale? Ne? Alles klar, ich meine Werte, das ist ein eigenes Thema. Ne? Man will, dass das Kind ehrlich ist und bodenständig und so weiter. Ne? Das sind alles und nicht kriminell wird und so. Das sind alles berechtigte Werte, die man beim Kind entwickeln will oder auch Verhalten, was man steuern möchte. Aber du steuerst es nicht, indem du quasi alles untersagst, was nicht in dein Konzept passt, sondern du stärkst es, indem du siehst, was dein Kind aus sich heraus gebiert, was es aus sich heraus werden will und das unterstützt. Ne? Das, was an Gutes rauskommt, was an Potenzial rauskommt, das zu sehen und zu unterstützen. Ja, und Bindungen wertschätzen, Bindungen halten, Bindungen eingehen dürfen. Dein Kind braucht Bindungen, die in der Familie liegen, also Oma, Opa, Papa, Mama, ja, und so weiter. Also Menschen, wo die Bindung auch lange trägt, wo die Bindung enger ist, wie bei Menschen, die ich in der Schule habe, Lehrkräfte und so weiter. Also das würde ich dir mitgeben als wichtig, nämlich den Wert der frühen Bindung für die positive Entwicklung oder die Entwicklung der Persönlichkeit, genau. Also da schaue, dass dein Kind sich angenommen fühlt, dass es die Gefühle von dir kennenlernt, seine Gefühle ausdrücken darf und auch überhaupt fühlen darf, ins Fühlen kommt. Ne? Wie oft sagen wir, lenken wir das Kind ab, wenn irgendwas ist, es weint oder irgendwas, oh, guck mal da drüben, das Vögelchen oder da kommt ein Pferd oder was weiß ich, der Traktor hier. Ne? Oder, ach komm, wein doch nicht, ist doch alles nicht so schlimm. Ne? Das ist nicht das, was das sichert, ne? Sondern das, was die Bindung sichert und was das Kind stärkt, ist wahrzunehmen. Oh, das tut aber weh. Ja, ich hatte auch mal so einen Schnitt und das hat mir auch weh getan. Ne? Was brauchst du denn jetzt? Ne? So, also empathisch sein, ne? Dem Kind zeigen, ich bin da, ich bin da, aber ich negiere dein Gefühl nicht und ich sehe es. Ich sehe es und ich kenne es, weil ich selber habe die Gefühle auch. Ja, gut. Potenzialentfaltung wird ein eigenes Thema sein, vielleicht im nächsten Podcast, das weiß ich noch nicht. Das werde ich mal auf dich zukommen lassen. Aber schau mal, was du jetzt damit anfängst, mit diesen Ideen, die ich dir hier reingebe, nochmal zum Anfang zu kommen. Ich lade dich ein, nochmal über deine eigene Biografie dir Gedanken zu machen. Wo hast du narzisstische Züge entwickelt? Wo siehst du die in dir? Wo hast du deine eigenen Gefühle verleugnet, unterdrückt? Wo hast du Dinge gelebt, die du gar nicht leben wolltest? Wo hast du dein Leben gelebt? Wo nicht? Hast du dich mehr durchs Leben schieben lassen oder also von anderen? Oder hast du dich selber geschoben? Was sind deine Antreiber? Sind es Antreiber, die dir nützlich sind? Oder sind es Antreiber, die einfach auch schädlich sind, weil du dich überforderst, zu viel von dir erwartest, perfekt sein willst und so weiter? Ja, und schau mal, was du dafür tun kannst, weniger narzisstisch zu leben, weniger diesem Mainstream, diesem Normatismus zu entkommen oder dieser Normopathie, die wir wirklich in die Richtung schon entwickelt haben, das als normal zu sehen, dass wir alle so erfolgsbezogen sind, sondern da vielleicht einfach nochmal zu schauen, wo kannst du was ändern und vor allem, wie kannst du den Blick auf dein Kind vielleicht wieder ändern, falls er in die falsche Richtung gerutscht ist. Das würde ich dir gerne mitgeben, wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit, bis zum nächsten Mal.